Naja, weiß nicht, was ist Expressionismus? Naja, es wird ihr nachgesagt und das ist eine gewisse Art der, es ist emphatischen Ausdrucks und des, die, eine Art des Redens über Wirklichkeit, die ihr sowas wie eine Kraft unterstellt, die sich in den Menschen zeigt, also was wie eine Urgewalt und so weiter. Das findet man auch im Expressionismus und so. Gerade die ersten Werke, also ich habe gestern noch mal reingeblättert in Aufstand der Fischer von Santa Barbara. Da gibt es eine Sprache, die total expressionistisch anmutet, sowas wie der Aufstand steht auf dem Markt oder so. Also wo es eine Metonym, also eine metaphorische, eine bildhafte Verkürzung gibt, die aber total expressionistisch anmutet. Maximal so weit.
Sie ist ja dann auch von Beginn an sehr politisch zu lesen, widmet sich eben der Frage in dem Buch Aufstand der Fischer von Santa Barbara, ja auch um, es geht um Ungerechtigkeiten, ne, gesellschaftliche. Und sie nimmt sich dieses Sujet und schreibt ihr Buch darüber. Ist promovierte Kunsthistorikerin, ne, und landet trotzdem auf dieser Ebene der ganz anderen Bevölkerung. Gleichzeitig, auch wenn ihr unterstellt wird, ihr Ehemann oder ihre Liebe wäre dann schuld, ist sie eben auf dem Weg, Kommunistin zu werden und ist es ja dann sogar als Parteimitglied. Wenn die frühen Sachen da schon ansetzen, wie ist denn das sozusagen ringsum zum Beispiel diesen sehr bekannten Aufstand der Fischer von Santa Barbara bei dem, was sie sonst geschrieben hat, zu sehen? Ist das von jetzt auf gleich oder wie spiegelt sich das in der Literatur wieder, diese Entwicklung, die Politisierung?
Na, diese Rolle ihres Mannes, ihres späteren Mannes, wird ja manchmal mehr oder weniger hochgehangen in Bezug auf ihre Wandlung. Man muss auch immer sagen, man verliebt sich ja nicht in irgendjemanden, sondern irgendwie muss einem ja schon nahe gewesen sein. Also, dass er jetzt sie quasi zum Kommunismus gezwungen hat, da muss wenigstens eine Bereitschaft da gewesen sein für das Thema, für die Empörung, für dieses sozialpolitische Thema. Also würde ich das, was ihm oft nachgesagt wird, er hätte quasi die Segers, manipuliert ist zu viel gesagt, aber auf dem Wege der Liebe quasi zum Kommunismus gebracht, streichert immer durch, dass die Segers eine Bereitschaft gehabt haben muss, eine Sensibilität gehabt haben muss für das Thema. Und da spielt, ist ja nicht nur der Ehemann, also sie war ja in Heidelberg, während sie promoviert hat, wo sie auch den Radwani getroffen hat, ihren künftigen Mann. Und sie hatte da sehr viel Kontakt gehabt mit den exilierten osteuropäischen Kommunisten aus Ungarn und so weiter, die geflohen sind. Also die war einfach in Kreisen unterwegs, wo Radwani nicht nur der Einzige war mit diesem Weltbild, mit diesen politischen Kritik an den Verhältnissen. Zumal, das darf man auch immer nicht vergessen, das sind die Weimarer Verhältnisse. Also die Systemfrage stand da im Raum, die war überhaupt noch nicht geklärt. Sich sozial-politisch zu engagieren, diktierte so und so erstmal die Wirklichkeit. Es war viel Armut, ja, nach dem Ersten Weltkrieg war jetzt nicht irgendwie eine fette Blütezeit. Die angeblichen goldenen 20ern waren ja eher Roaring Twenties, also die laut waren, aber daneben halt viel Elend existiert hat. Die Politisierung war ja überhaupt das Thema in der Zeit und die Segers war ja nicht die einzige, die sich den Linken zugewendet hat. Also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Autoren gab, die sich ins Psychologische, ins Private geflüchtet haben. Die Bewegung hin nach links oder in verschiedenen Abstufungen bis halt zu den Kommunisten war halt ein breites Phänomen. Also damit man jetzt vielleicht die Atmosphäre oder die Situation der Literaturproduktion in der Zeit ein bisschen mal vor Augen hat. Also der Krieg war ja zu Ende. Es gab ja eine zweite Ausrufung der Republik, die gewaltsam niedergeschlagen wurde. Es gab die Aufstände in Dresden, hier in Mitteldeutschland, die blutig niedergeschlagen wurden in den frühen 20ern. Es stand auf einmal die gemachte Alternative, nicht nur die ideelle, des Kommunismus oder des Realsozialismus im Raum. Also kurz vor dem Ende des Ersten Weltkriegs gab es die Russische Revolution. Also es gab sowas wie den praktischen Beweis, dass eine andere Gesellschaft möglich ist. Das muss man jetzt als Kontext irgendwie mitdenken, um zu sehen, dass die Segers eine von vielen war in der Zeit, die den Übergang hin gemacht hat zu nicht nur quasi als Weltbild gepflegt hat, sondern praktisch Literatur machen wollte für den Weg hin zum Kommunismus, Sozialismus. Und so sind auch die anderen Texte zu lesen. Also ich habe noch mal ein paar Erzählungen der frühen Segas reingeschaut, es sind immer soziale Probleme. Also sie hat gar kein anderes Thema, als sich eines Milieus anzunehmen, in dem es sowas wie Armut gibt und das zu hinterfragen oder aus diesen Milieus sprechen zu lassen. Wo steht man, wenn man die Menschen ernst nimmt und ihr Elend? Was tut Not quasi humanitär, aber auch politisch? Das, ja, das erstmal so als als Kontext auch dieses frühen, sehr berühmt gewordenen Textes Aufstand der Fischer von Santa Barbara, für den sie ja sofort den Kleistpreis gekriegt hat. Da war noch gar nicht klar, wer hat das eigentlich geschrieben. Sie war noch gar keine Figur der Öffentlichkeit und so weiter.
Du hast gesagt, dir fiel gar niemand ein, der sozusagen sich nicht durch die Zeit auch politisiert gehabt hat. Aber mir zum Beispiel schoss der bisschen jüngere, aber immerhin auch in der Zeit literarisch aktive Klaus Mann durch den Kopf. Und der war ja in der Zeit eher voll der Eskapist. Also der hat ja sich mit sonst was beschäftigt, aber ganz bestimmt nicht mit dem, was auf der Straße los war. Ja, der hat lieber eine Biografie über Tscholkowski, glaube ich, geschrieben oder seine Biografie mit 23.
Es war vielleicht für mich eine Übertreibung. Die Frage, sich zu politisieren, stand damals viel präsenter im Raum, als sie zum Beispiel heute ist. Ja, das war einfach eines der Themen. Also die Frage, ob welchen Weg die Republik nimmt, ob es noch eine Revolution braucht, die stand da einfach im Raum. Es gab Straßenschlachten in den Städten. Ja. Also das ist ja noch eine andere Situation als in den, sage ich mal, angekommenen Verhältnisse der Bonner oder der Berliner Republik, wo es zwar immer noch extreme Positionen gibt, aber die Mitte der Gesellschaft bei sich ist und befriedet ist. Das kann man so für die Weimarer Verhältnisse überhaupt nicht sagen. Da waren die Ränder quasi, es ist viel mehr in die Mitte gedrungen. Also das musste man sich schon leisten können, einen Eskapismus zu betreiben, einfach auch materiell sich leisten können.
Ja. Wobei sie das sicherlich auch gekonnt hätte, aber das ist jetzt egal, Klaus ist vielleicht das einzige Beispiel, was nicht funktioniert. Aber du hast es schon angesprochen und ich glaube auch, das ist gut, an der Stelle schon mal zu gucken. Ne? Sie kommt ja aus Verhältnissen, die man als sehr bürgerlich bezeichnen kann und auch materiell recht abgesichert. Sie ist studiert, hochstudiert und schreibt aber gleich von Anfang an über eine Klasse, die nicht ihre ist. Und das bleibt ja irgendwie so auch über die Zeit. Warum ist das so aus deiner Sicht? Also was ist der Anlass? Denn das Politische hätte sie ja auch in ihrer, ich sage jetzt mal, in ihrer Klasse oder in ihrem Milieu finden können.
Ja, das ist schon was Eigenes. Das ist mir auch erst gestern aufgefallen in Vorbereitung, dass wenn ich zum Beispiel, du hast das den Herzfelder angeschaut, wenn man da in die Veröffentlichung geht, sind das alles destruktive Romane, die kritischen Romane. Also die wollen halt das bürgerliche Milieu blamieren und sagen, was die vertreten, wofür die einstehen, das kann man nicht wollen. Und versuchen sowas wie eine Klassenjustiz zu zeigen oder eine Ausbeutung zu zeigen. Also dass man im Lohn nicht sein privates Glück findet als Lohnarbeiter im Kapitalismus, dass Schule im Kapitalismus scheiße ist und so weiter und so fort und sind dahingehend erstmal agitatorisch destruktiv unterwegs. Also die wollen den guten Ruf, den die bürgerlichen Verhältnisse noch bei den Proleten haben, also den Opfern des Kapitalismus, erstmal zerstören, verunsichern. Sowas wie eine Parteinahme der unteren Klasse für die Gesellschaft der Oberen aufkündigen, zermürben und so weiter. Die Segas ist da ganz anders. Sie versucht das quasi positiv zu beantworten. Also nicht destruktiv zu sein, sondern eher, wie soll man sagen, konstruktiv ist auch missverständlich. Ja, das von unten her zu beantworten quasi. Also was ist denn das? Nicht, was wir nicht wollen, sondern was ist das, was wir wollen? Und da schaut sie oder stilisiert ein Milieu hin zu sagen, wir wollen doch sowas wie eine Mitmenschlichkeit. Und das findet sie, also auch diese Bewusstwerdung und so weiter, in einem, also findet sie jetzt in Anführungsstrichen, ne? Das inszeniert sie in Büchern, in einem Milieu, wo die Leute eher selber Betroffene sind, selber den Weg gehen müssen hin zur Überwindung der Verhältnisse und selber, das ist eine Eigenart der Seger, selber spüren, wohin es gehen muss. Also gar nicht in die politische Agitation der Kommentaren müssen, ja, oder so eine Parteischule der Masch oder so, sondern wenn sie nur in sich gehen, die einfachen Leute eigentlich schon wissen, für welche Politik sie eintreten. Und so ist es einerseits eine Eigenart von der Segas tatsächlich in der Zeit, sich nicht mit dem sagen, bürgerlichen Milieu auseinanderzusetzen, sondern sich gleich hinzuwenden zu einem proletarischen, bäuerlichen, einfachen Milieu. Und zweitens nicht destruktiv zu sein, sondern quasi positiv darauf zu verweisen, was will man eigentlich in den neuen Verhältnissen, die da kommen sollen.
Für mich hat das manchmal in der Beschreibung, hatte ich so die Skepsis, obwohl ich selbst auch nicht rauslesen konnte, ob das nicht auch was, im Englischen ist patronizing, hat das nicht so eine Inschutznahme des Unschuldigen, also so unterstellt unschuldig, ne? Also der Arbeiter, die Arbeiterin, die ja noch nichts dafür kann, weil sie aufgrund ihrer Umstände das vielleicht noch nicht wissen kann oder nicht gelesen hat oder. Und dann mit so einer eigentlich mütterlichen, fürsorglichen Art dafür Verständnis aufbringt.
Ja, das stimmt auf eine Art, aber diese Bevormundung, Patronizing, hat nicht die Brutalität oder auch den Zynismus, den das oft hat, weil dafür ist sie viel zu eng dran. Also wenn man die Sachen liest und so ein bisschen die Rezeptionsgeschichte gibt, ihr ja recht, dass die Leute sich da wiederfinden. Also das wird nicht gelesen, als hier redet jemand über uns oder interpretiert uns, sie hat keine Ahnung davon. Also obwohl immer gesagt wird, sie kommt doch aus so einem sehr gut bürgerlichen Milieu, ja, als Einzelkind von Kunsthändlern, also sehr wohlhabend. Was weiß sie schon über den Arbeiter oder sei es jetzt in Deutschland oder den Bauern in China oder der Keramikerin in Mexiko? Ja? Also die haben dann schon mitbekommen, sie hat sich ja viel informiert. Sie hat ja Leute reden lassen, sie hat sich viele Zeitdokumente kommen lassen, um halt sich ein Bild zu machen. Also, aber irgendwie trifft sie den Nerv der Leute und die haben jedenfalls in der Rezeption nicht gesagt, hier redet eine Frau über uns, die keine Ahnung hat und benutzt uns für ihr eigenes Weltbild, quasi als Material. Und also mir ist ja nicht bekannt, dass es da einen Aufschrei gab, sondern eher andersherum, sie war ja als Autorin sehr beliebt. Also ist ja viel gelesen worden. Und nicht nur in den Elitekreisen oder in politisierten Kreisen der Kader, sondern ist ja in der breiten Masse gelesen worden.
Also so eine Art emphatische Begabung dann am Ende vielleicht eher. Und doch hat sie es mit dem, wenn man so ein bisschen in der Zeit springt, mit Transit hat sie es ja dann doch gemacht, ne? Dann war sie sehr viel näher bei sich und ihrem Milieu, als jetzt bei diesem Fischer oder auch beim Siebten Kreuz.
Ja, das stimmt. Ich habe das Transit nicht mehr so richtig vor Augen. Ich habe das zweimal gelesen im Leben und nicht ohne Grund sagt Ranitzky, Reich Ranitzky ist ein kafkaeskes Buch. Wie gesagt, es sträubt sich vor der Erinnerung. Ich kann mich nicht mehr so richtig an diesem Buch erinnern. Weißt du, ich habe es zweimal gelesen, aber irgendwie ist das ganz weit weg. Aber was ja spannend ist, ist ja das Signal, was die Segers dem auch gibt, nämlich einfach was ganz Unscheinbares, nämlich dass es eine der ganz, ganz wenigen Texte ist, wo ein Ich-Erzähler vorkommt. Zwar witzigerweise nicht als Frau, sondern als Mann, aber hier gibt es quasi von der Erzählebene auch ein Signal, dass jetzt sie näher in ihrer Biografie schreibt als in allen anderen Texten, wo sie das total vermeidet. Sie redet, also auch wenn sie von den Bauern redet oder von den Landarbeitern und so weiter, macht sie nie den Übergang, als ich zu reden. Also sich selber in die Person des Bauern reinzuversetzen, sondern es ist immer ein auktorialer Erzähler, der über diese Figuren spricht. Es gibt zwei Texte meines Wissens, wo sie es nicht macht. Das ist halt Transit, wo ein männlicher Ich-Erzähler vorkommt. Und dann stimmt es schon, das passt ziemlich gut auch ihre nicht nur Lebenssituation, sondern auch in ihrem Milieu. Und das andere ist halt Ausflug der toten Mädchen.
Dieser Übergang, ne, der sie ja ins Exil führt, ganz früh. Und zwar vermutlich oder naheliegenderweise 1933, vor allen Dingen auch, weil sie und ihr Mann wussten, als Kommunistin, als inzwischen auch bekannte Kommunistin, konnte man in Deutschland höchstens noch ins KZ gehen oder in den Untergrund für eine kurze Zeit oder sowas.
Ja, die war ja gleich nach dem Reichstagsbrand in Haft, also in der Gestapo ein paar Tage und hat es da irgendwie rausgeschafft. Sie redet da nicht groß drüber, wie sie es geschafft haben und sofort am nächsten Tag waren die weg.
Ja. Ab nach Frankreich, nach Paris, solange es eben ging. Mal abgesehen von den beiden Romanen, die im Exil entstanden sind, also diese bekannten, hat dieser Schritt sofort literarische Folgen gehabt?
Du meinst ins Exil gehen? Mhm. Naja, erstmal ganz auf einer ganz profanen Ebene. Also als Literat braucht man halt auch seine Kreise, wo man veröffentlicht, wo man verlegt und verkauft wird. Ne? Und die sind natürlich weg, wenn du ins Exil gehst, beziehungsweise müssen die sich erst dort neu etablieren. in den ersten Jahren, wo noch gar nicht klar war, was passiert mit dem Nazi-Deutschland, ist das nur ein Zeitphänomen, was sich in 2 Jahren erledigt haben wird, ja. Von dieser Hoffnung lebt ja das ganze Exil. Ja, ins Exil sind ja nicht die Konservativen, sondern die sind ja die Kritiker des Faschismus gegangen und die hatten alle die Hoffnung, das hat sich bald gegessen, die Deutschen werden irgendwie begreifen, dass das ein Blödsinn ist und irgendwas tun, sei es eine Revolution von unten oder wie auch immer. Und dann ist es weg und dann hat man sich noch irgendwie deutschlandnah gesammelt und hatte da noch, weil man ja auch quasi dicht beieinander war, in Paris waren mehrere tausend Exilierte, hatte da seine Kreise, mit denen man verkehrt ist, aber hatte auch die Möglichkeiten, gelesen zu werden noch. Beziehungsweise, weil man auch deutschlandnah war, noch Sachen reinzuschmuggeln und zu verkaufen. Aber selbst das war mit Schwierigkeiten verbunden. Also gleich in einen Buchverlag zu bekommen, war halt schwierig. Nicht ohne Grund sind ja Transit und das Siebte Kreuz erst Jahre später veröffentlicht worden, und zwar nicht in Deutschland und halt nicht in deutscher Sprache unbedingt. Waren es halt extreme, schwierige Publikations- und auch Schaffensmöglichkeiten. Und das ist die zweite Seite. Also man musste halt sein Einkommen sichern. Man hat die erste Zeit noch von Ersparten gelebt. Man konnte sich durch Freunde finanzieren lassen. Wer konnte? Aber auch bei der Segers wird ziemlich schnell klar, es gibt ein sehr, also im Gesamtwerk gibt es ein Band mit Briefen, wie schnell das ans Eingemachte ging. Also sich durchzufüttern, die Kinder durchzufüttern, ging halt nicht mehr mit Buchveröffentlichungen, sondern man suchte, also die Segers hat relativ schnell versucht, aus Paris wegzukommen, in preiswertere Gefilde unterzukommen, also aufs Land zu ziehen, weil es einfach nicht möglich war, sich durchzubringen. Und das war halt schon in den ersten also relativ komfortablen Exiljahren in Frankreich.
Das heißt also, es gab auch eine Schreibpause.
Na, sie hat sehr damit gerungen. Die Briefe zeugen davon in ziemlich extremer Weise bei der Segers, die ja wenig lamoyant war. Also die hat ja, war ja sehr unemotional, selbst in Briefen zu Freunden. Sie war eigentlich immer sachlich. Aber man merkt, wie sie ringt darum, dass sie neben dem schwierigen Alltag irgendwie hinbekommt, noch Freiraum zu schaffen, nicht nur Briefe zu schreiben, mit Verlegern zu schreiben, sich um die politischen Belange zu kümmern, sondern nebenbei auch noch schriftstellerisch zu arbeiten. Und insofern war das eine richtig Pause, kann ich nicht sagen, aber halt mit anderen, also entschleunigt, sagt man doch heute so schön, und halt abgerungen, also mit einem riesen Kraftaufwand verbunden, trotzdem irgendwie noch zum Schreiben zu kommen. Getrennt davon die Frage, ob das veröffentlicht wurde. Das ist ja dann immer sehr verschieden, je nachdem, ob es jetzt kürzere Texte waren, ob es politische Texte waren, Reden waren oder die Romane.
Hast du eine Ahnung, wie ihre Einbettung war im Sinne von, wer hat ihr eigentlich geholfen? Wie war ihre Genossinnen und Genossen? Wie war sie da eigentlich so aufgestellt? Weil eigentlich, und das macht sich ja dann auch beim Siebten Kreuz fest, hat sie ja im Grunde genommen nicht im Sinne der Partei geschrieben. Sie hat ja nicht Agitprop gemacht oder diese, was wir schon am Wickel hatten, ne? So sehr eindeutige, klare Klassennummer und wer weiß und wer nicht weiß, schwarz und weiß und so weiter, sondern ist ja viel sensibler gewesen.
Das ist schon erstaunlich, ne? Also die Kommunisten, also die extremen Linken, die haben eigentlich viel schneller mit Leuten gebrochen, die nicht so ganz auf Linie waren. Jetzt muss man auch sagen, die Berliner kommunistischen Kreise, die waren eh nicht ganz so auf Linie wie vielleicht, wenn man, keine Ahnung, in Moskau gewesen wäre in der Zeit. Auch aufgrund der Möglichkeiten, ja. Die Berliner haben sich andere Sachen rausgenommen. Man muss ja nur auf den Malik Verlag schauen. Da passt nichts zu den Direktiven, um die sich permanent Moskau bemüht hat. Jetzt sollen sie doch bitte schon mal sozialistisch-realistisch schreiben. Und der Ehrenburg ist doch auch so ein komischer Typ, der Ilja Ehrenburg, bitte verlegt den nicht und so. Die haben da ihr Ding gemacht. Und die Segers auf eine Art auch. Und dabei hatte sie aber ein Renommee, was irgendwie in die Flöten gegangen ist. Ja, so kontrovers sie auch besprochen wurde, aber auch immer ein bisschen mit der Namenkappe, ja, die Berliner, ist sie nicht verstoßen worden und hatte immer eine offene Tür, auch bei den Kommunisten, die dann nach Russland gegangen sind, ja, so Willy Bredel und so weiter. Und zu denen hat sie die Kommunikation aufrechterhalten und in der Not waren das auch immer die Sachen, die ihr geholfen haben. Also es gab ja dann die Exilzeitschriften, unter anderem in Moskau, ich glaube, es hieß das Internationale Wort oder so ähnlich, dort zu veröffentlichen hat, die haben halt vernünftig bezahlt, ja, weil die halt die KPdSU hinter sich hatten und die beschlossen haben, die Exilöffentlichkeit ist eine wichtige Öffentlichkeit. Erstmal ist sie antifaschistisch und zweitens wollen wir vielleicht mal was von ihr in Zukunft. Die wurden halt gut alimentiert. Und wer dort veröffentlicht hat, Uli Segers hat nicht nur Debattenbeiträge dort veröffentlicht, sondern auch literarische Stoffe, wurden halt gut bezahlt. Und davon hat sie halt auch gelebt und das hat sie auch deswegen gepflegt. Das sah ja dann in den Zeitungen, die quasi keinen großen Finanzier hinter sich hatten, sei es jetzt die verschiedenen Pariser Blätter, auch ganz anders aus, ja, die dann tatsächlich nur ein Almosen oder einen symbolischen Betrag zahlen konnten an ihre Leute. Aber ein Zerwürfnis in dem Sinne gab es interessanterweise nie, wenngleich die Segers, das ist jetzt auch eine Sache, die ich erst gemerkt habe, total vorsichtig diplomatisch war. Also sie hat ja alles tausendmal abgesichert, im Konjunktiv verpasst, eher als Frage formuliert. Also selbst die Debatte mit Lukács über die Expressionismusdebatte, also die Debatte um den Formalismus in der sozialistischen Literatur, hat sie so vorsichtig formuliert, mit so viel Sensibilität argumentiert, dass man das ihr schwerlich hätte zum Vorwurf machen können. Aber sie war vorsichtig und sie wusste auch gerade in den 30er Jahren mit den Säuberungen, was in Russland passiert. Und hat ja bis zum Lebensende, das hat man, also die Briefe an die Wolf, und da können wir vielleicht später nochmal reden, die Biermann-Ausbürgerung und so, da merkt man, dass sie Angst hatte, auch auf eine Art. So sehr ihre Loyalität im Kommunismus galt, hatte sie in vielerlei auch Bedenken, was dort mit der Gewalt passiert und ob man dem zu Opfer fallen kann oder nicht.
Spätestens mit der Rückkehr eigentlich oder sowas, muss sie konfrontiert gewesen sein mit der zweiten Ebene der Verfolgung in Deutschland. Also nicht nur Kommunistin, sondern auch als Jüdin hätte man sie verfolgt oder ist ihr Leben bedroht gewesen in dem Deutschland, das sie ja irgendwie immer noch für rettbar hielt oder rettenswert oder so. Die Jüdischkeit ist etwas, was bis auf ihre Doktorarbeit angeblich niemals in ihrem Werk wieder aufgetaucht ist. Ich weiß es nicht, aber ich finde es erstaunlich, weil sie ja nicht nur aus einem assimilierten jüdischen Elternhaus gekommen sein muss, sondern tatsächlich ihre Eltern wohl orthodox jüdisch gewesen sind. Das heißt also, anders als andere war sie nicht getauft oder hatte sich da irgendwie mit der Familie schon entfernt vom Judentum oder vom Jüdischsein. Welche Rolle würdest du dem zuweisen?
Ja, auf eine Art ist es erstaunlich, weil es ist totale Abwesenheit in ihrem Werk. Also es gibt eine Geschichte, Post ins gelobte Land, das ist nach 45 geschrieben und veröffentlicht worden, in den 40er, späten 40er oder frühen 50ern, ich weiß es nicht genau, wo sowas anklingt wie, ach ja, da meint sie das Judentum. Wenn man reinschaut, ich habe das vor vielen, vielen Jahren mal gelesen und ich habe in Erinnerung, das ist eher eine metaphorisch gemeint und viel mehr gemeint als wirklich nur die jüdische Diaspora, also ein Volk, was auf Wanderschaft ist, sondern bezogen schon auf ein Volksgefühl, was anscheinend vielerorten vakant ist und man auf der Suche ist nach einer Gemeinschaft, wo man ankommt. Das Jüdische spielt keine Rolle. Und jetzt kann man halt fragen, wofür die Abwesenheit steht. Man merkt schon, man fischt jetzt im Dunkeln, ja. Ich würde das aber gar nicht so hoch hängen. Ich glaube, sie ist zwar Kommunistin, aber nicht wie vielleicht noch Marx, in Marx-Schule, eine Kritikerin der Religion gewesen. Also sie ist eine Kritikerin der religiösen Institution gewesen, aber aufgekündigt, dass religiöse Denken oder auch, dass die Menschen sowas wie ein metaphysisches Bedürfnis haben, in dem Sinne hat sie nicht. Das sieht man ja schon an dem Titel Das siebte Kreuz. Ja, da ist ja schon einerseits was Christliches, klingt ja da an, aber auch sowas wie ein Aberglaube, sowas wie eine Volksglaube, ja mit der sieben. Das ist ja kein christliches Zeichen, sondern ist ja eher durch Volksglauben und Aberglauben geprägte Zahl. Also sie kündigt es nicht prinzipiell auf, sortiert es aber anders ein, das Religiöse.
Wenn wir schon beim siebten Kreuz sind, das ist ja so das offensichtlich das, was absolut übrig bleibt, ja. Also das geltende Werk von Anna Segers. Auch wenn Transit jetzt erst wieder neu aufgelegt worden ist, ganz frisch und auch vor 1, 2 Jahren oder sowas so sehr hervorgehoben wurde, ist das siebte Kreuz ihr Schlüsselwerk oder großer Erfolg, auch wirtschaftlich. Wie ist denn das einzuordnen in Anna Segers Schreibe?
Also ich war jetzt nochmal in Vorbereitung für das Interview überrascht, wie sehr sie sich im ganzen Werk an einem Thema abarbeitet. Also da passt dieses Buch halt genauso rein. Es ist ein Buch, was ganz dicht an der gegebenen Wirklichkeit dran ist und fragt, was in dieser Wirklichkeit drin steckt als Antwort auf das, was die Leute wollen und was ihnen politisch gut tut. So, das hört sich ein bisschen allgemein an, aber Das ist ja auch recht vage immer bei ihr gehalten und ist so andeutungsreich. Darüber können wir vielleicht auch nochmal reden. Also da passt dieses Buch rein und ist natürlich, nicht ohne Grund ist es so erfolgreich gewesen, wie so ein, nochmal so ein Diamant drin, ja, also wo es ganz verdichtet ist, was fast alle ihre Werke sind ja durchkomponiert, aber hier nochmal auf eine sehr zugängliche Art, methodisch, überraschend, also einsichtig und gleichzeitig überraschend, und eine erzählerische Wirkmacht entfaltet, die auf verschiedenen Arten einfesselt. Und ich finde das ja sehr oft bei der Segers, geht vielleicht nicht jedem so, aber hier kommt es hat nochmal eine ganz eigene, das hört sich mal so blöd an, also man verzeiht mir diese Worte, aber so eine Art Meisterschaft nochmal, also eine Souveränität im Schreiben, eine Dichte, eine unprätentiöse Art, auch über das menschliche Miteinander zu schreiben, was total fesselt. Und ich glaube, das auf diese Art zieht das auch nochmal eine ganz eigene Leserschaft an, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Interesse an einem, ich sag mal, Antikriegsbuch haben oder so.
Und auch hier macht sie eigentlich etwas, wo es erstaunlich ist, dass dieses Ding international erfolgreich ist. Und zwar unwidersprochen in der DDR zum Standard gehört hat, aber auch im Westen und eben auch in USA gleich nach der Veröffentlichung verfilmt und so weiter und so fort, zeigt ja, dass das sehr für alle Seiten verständlich ist. Und aber auch, und ich glaube, das ist daran das Schräge wiederum, dass es von antifaschistischer Seite oder kommunistischer Seite auch angenommen wird, die Erzählung, die sagt, dass unter dem Nationalsozialismus das Leben normal weiterging, bloß nicht für alle. So diese Darstellung von, wie ganz normal nach 1933 die Menschen sich arrangiert haben in der Allgemeinheit. Was ja eigentlich ganz klug und fortschrittlich ist, das so darzustellen. Weil wir das bei vielen anderen Büchern, die sich mit dem Sujet beschäftigen, ganz anders haben. Also da haben wir die Perspektive der brutalen Unterdrückung, Verfolgung, die für mich auch in Erinnerung als Jugendlicher oder Kind, der sowas viel gelesen hat, war das unvorstellbar, dass man überhaupt nach 1933 sowas wie ein normales Leben hätte haben können. Weil ja das alles geprägt war von den SS- und SA-Schergen, die den ganzen Tag das alles unterdrückt haben. Und das ist aber das, was dir in dem Buch so gar nicht begegnet.
Ja, also das ist überhaupt das, was einem bei der Segers permanent begegnet. Aber hier gerade ist ja ganz spannend im Vergleich zu den anderen antifaschistischen Romanen des Exils oder auch nach dem Exil. Also als sie dann zurückgekommen sind nach Deutschland und dann retrospektiv über die Zeit geschrieben haben, dass die Segers nicht eine moralische, sagt man, also sie ordnet die Wirklichkeit nicht ihrem Weltbild unter und gestaltet das jetzt so, dass am Ende bloß ihr eigenes Urteil rauskommt, sondern das ist schon eine. Das ist erstens eine Eigenart. Also mir ist, glaube ich, auch kein Antifa-Buch vorgekommen, wo die deutsche Wirklichkeit unverstellt gezeigt wird. Also tatsächlich, was heißt ein Mitläufertum? Wie verlässlich sind denn tatsächlich Kommunisten? Ja, was nur noch diese Reste, diese Brosamen, die noch übrig sind, ja, nach 33. Ja, wie sind wirklich die Faschos alle böse? Was sind denn die Gründe, warum sie jetzt auf einmal, keine Ahnung, eine Uniform tragen? Was bewegt die Leute denn zum Mitlaufen bzw. zum Stillhalten? Und das ist eine Autorin, die in ihrem Buch dies ernsthaft verfolgt und wirklich fragt, also nebenbei dokumentiert eigentlich, der Beweistick des Buches ist ja noch ein bisschen was anderes, aber sie dokumentiert, dass das, was in Deutschland passiert, aufgrund der Normalität erschreckend ist und oder erschreckender ist vielleicht. Und nicht, weil es dort einen klaren, brutalen, tyrannischen Feind gäbe oder so, sondern so ein Ungeheuer mit dem Hakenkreuz auf der Stirn. Und also ich will nur sagen, du bist ja genauso erstaunt oder findest darin die Qualität, ich finde es genauso. Und da muss man nochmal deutlich sagen, das ist tatsächlich ein Solitär unter der Antifa-Literatur.
Und insbesondere aus dem Abstand. Also, die hat das in Mexiko geschrieben und nicht 33 in Berlin oder sowas, ja?
Na, ich habe irgendwie gelesen, ach, das ist ja auch, weil ja die Produktion, die Veröffentlichungszeiten so auseinandergehen aufgrund dieser schwierigen Lage. Ja, hat es, glaube ich, 37, 38 geschrieben im Pariser Exil und basierte auf ganz vielen Zeitzeugenberichten, also die ganze Hans-Beimler-Fluchtgeschichte und so weiter. Da gab es ja in der Zeit also der Hoffnung, in Deutschland könnte man was bewegen, indem man da auch politisch von außen her agitiert. Ja, gab es sehr viel Austausch über die Erfahrung, was passiert gerade in Deutschland? Wie ist denn die Situation? Wie ist denn die Arbeiterlage? Streiken die oder nicht? Sind die alle tatsächlich so mucksmäuschenstill? Was ist eigentlich los mit den KZs? Was passiert da eigentlich? Wer wird jetzt inhaftiert? Wie lange? Was ist mit Erschießung und so weiter? Da hat man sich ziemlich auf dem Laufenden gehabt, jedenfalls die Segas. Und insofern ist es trotzdem erstaunlich, sie war ja tatsächlich da 5 Jahre schon nicht mehr unter ihren Mitmenschen, trotzdem noch ein so geschlossenes und, ich sag mal sagen, zuverlässiges Porträt dieser deutschen Verhältnisse aus der Entfernung, sagt man nur Frankreich, aber immerhin Frankreich, nicht Deutschland, hinzubekommen. Ja, die Publikationsgeschichte ist halt irre. Das darf man bei diesem Buch auch nicht vergessen. Wie gesagt, 37, 38 in Frankreich geschrieben. Wenn man in den Briefen liest, eine unglaubliche Angst der Segers, dass dieses Manuskript verloren geht. Ist ja nicht wie heute USB-Stick oder man lädt es in die Cloud hoch, sondern es ist ja nur materiell da. Und die Möglichkeiten sind begrenzt, das mal abtippen zu lassen. Da gibt es vielleicht eine Kopie, eine handgetippte Kopie. Aber das war es dann auch. Und ich habe irgendwie mal gehört, jetzt ist es vergraben. Oder sie hat es irgendwelchen Leuten mitgegeben in der Hoffnung, sie können sie irgendwann später wiedergeben. Es ist eine jahrelange Furcht um die Durchschläge ihres Romans. Und zuallererst bei den Amis veröffentlicht, 1942. Und da mit einer ganz eigenen Perspektive. Durch Paul Haber sind die ja gerade selber in den Krieg eingestiegen. Japan, Verbündeter von Deutschland. Und die haben das Buch auf eine ganz andere Art gelesen, ja. Die haben das nicht gelesen als, man kriegt so ein bisschen mit die Rezeptionsgeschichte aus der Zeit, dass das jetzt nicht die Lesart ist, die wir gerade hatten, Nico. Ja, sowas wie, da kriegt man mit, der Nazi ist nicht böse und da und so weiter. Sondern die haben das schon sehr interessiert gelesen als Krimi, eine Fluchtgeschichte des Georg Heislers. Und die ist spannend und wird von Nazis verfolgt und das legitimiert, und das ist jetzt die amerikanische Lesart, legitimiert tatsächlich ein Eingreifen der US-Armee in den Krieg gegen Hitler. Man muss ja nur auf dieses Opfer schauen in dieser Fluchtgeschichte. Und das muss man schon auch mit berücksichtigen als Grund für den Riesenerfolg dieses Romans in den USA in den 40er Jahren. Er ist ja sofort verfilmt worden. Er hat, was erst in den letzten Jahren bekannt war, ist ja auch als sozusagen Graphic Novel veröffentlicht worden, also die Romanveröffentlichung wurde flankiert durch eine Bebilderung. Und wenn man
Voll
sich
modern eigentlich, ja.
aber wenn man sich die Sache anschaut, dann auch, also ich habe das mit Studierenden gemacht, es ist halt irre, wenn man sich die Bebilderung anschaut, also was ist eigentlich rausgenommen worden aus dem Buch, ja, was ist dort vor allem wie bildhaft wiedergegeben worden. Also übrigens auch ein deutscher exilierter Grafiker hat das angefertigt. Erstens ganz stark expressionistisch. Und zweitens total auf die Differenz zwischen Opfer und Täter abgezielt. Also Heißler ist das geschundene Opfer und die Nazis, das, was die Segers gerade vermeidet im Roman, die Differenziertheit der Person. Alle haben verschiedene Gründe, warum sie zu Kommunisten wurden oder auch zu Nazis und demnach zu spüren. In der Graphic Novel spielt das überhaupt keine Rolle. Da ist der Nazi der indifferent böse von Natur aus. Und die Inhaftierten sind die sensiblen, individuell gezeichneten Opfercharaktere, denen man auf jeden Fall beistehen muss. Und das kriegt dann bildlich auch noch eine besondere Dramatik, indem dann die Verfolgung aus einer Froschperspektive, dass man quasi als Betrachter selbst die Perspektive des Unterlegenen einnimmt und so weiter, ist das noch mit evoziert und gestärkt, diese Perspektive. Jetzt merkt man schon, dass man dem ziemlich viel ablauschen kann, auch über den Erfolg dieses, also die Gründe für den Erfolg des Buchs in den USA in der Zeit.
Funktioniert halt, ne? Also du hast es gerade gesagt, funktioniert eben als Krimi, als auch Abenteuergeschichte, wenn man die Distanz dazu hat. Und hat vermutlich auch mit dieser sehr guten Konstruktion der Geschichte zu tun. Das ist ja nicht nur eine gute Story, sondern so wie sie aufgebaut ist.
Ja, also unbenommen. Das war erst mein große Werbetrommel nochmal für dieses Buch. Das ist aber was Typisches bei der Segers ohnehin, aber in dem Buch halt nochmal ganz eigen. Die hat eine Art, dicht, unprätentiös, zugreifend zu schreiben und aber trotzdem sensible Themen anzusprechen. Also sowas wie, was bewegt die Leute, um das und das zu machen? Wie finden die sich zurecht in ihrem Alltag? Das selbst schon eine unglaubliche, sagt man, Attraktion hat. Also ich bin da immer sofort drin, ich kann nicht aufhören zu lesen und das hat eine ganz eigene Atmosphäre. Und ich glaube, durch die Übersetzung ist das, ich glaube, sie hat die auch mit kontrolliert, die Übersetzung, ist das bestehen geblieben.
Wie meinst du eine Übersetzung? Hat sie das nicht auf Deutsch geschrieben?
Ja, doch, aber es gab ja dann die Übersetzung ins Englische.
Ach so, ja.
Und da, so viel ich weiß, hat sie Korrektur gelesen. Und hat, glaube ich, auch eine Übersetzung abgelehnt. Da gab es so Probeübersetzungen und eine hat sie verworfen und
Okay, ich hatte
meine
gerade.
nebulösen Erinnerungen. Genau, und dann ist es ja auf Spanisch, glaube ich, erschienen und erst nach dem Krieg ja auf Deutsch in Deutschland.
Ja, ich hatte gerade die irrige Annahme, das nicht mitbekommen zu haben, dass sie so wie manch anderer Autor auch die deutsche Sprache abgelehnt hat und dann auf Englisch geschrieben hat.
Ja, sie war ja, also das war ja das große Leiden in der Ferne. Sie ist halt, und das ist was ganz Wichtiges bei der Seeger, sie hat ja nicht mit den Deutschen gebrochen. Ja, also sie hat nicht gesagt, da lebe ich halt da, wo ich leben kann und schön ist, sondern sie fühlte sich als Mainzerin, als Rheinländerin, als Deutsche, und die hatte totales Heimweh. Auch ein Grund für ihre Einsamkeit. Also sie konnte ja fließend Englisch, sie konnte fließend Französisch. Wenn man die Briefe liest, sie hat ja teilweise auch zu Grete und FC Weisskopf nach New York Französisch geschrieben. Ich glaube, sie hätte ohne viel Aufwand auch in einer anderen Sprache sich zurechtfinden können. Sie wollte es nicht. Mehr muss man dazu gar nicht sagen. Aber das ist vielleicht nochmal ein eigenes Thema, ihre Vaterlandsliebe, die sie selbst so benennt. Aber auch nie so blöd, dass sie sagt, ich streiche jetzt alles durch, was in Deutschland ist, Hauptsache Deutschland. Ja, also dieser Heine-Club ist ja, den sie in Mexiko im Exil mit Bodo Uhse und mit Egon Erwin Kisch und so weiter gegründet hat, hatte dieses Zweierlei gehabt. Eine große Sehnsucht nach Deutschland und das Deutsche und ihre deutschen Mitexilierten beisammen zu sein, ihr eigenes Miteinander zu pflegen und andererseits mit Heine gesagt, das total affig zu finden, dass man zu diesem Ort, zu diesem speziellen, jetzt existierenden Deutschland eine Sehnsucht hat. Also das wollten sie schon noch trennen und sagen, wir streichen jetzt unsere Vaterlandsliebe nicht durch und sagen, egal, Hauptsache Vaterland, sondern schon dieses Vaterland, wie es gerade existiert, das wollen wir gar nicht, davon reden wir gar nicht.
Was dann ja auch chronologisch in unserer Unterhaltung sie eben in die DDR führt. Und dort macht sie ja, zumindest bei all dem, was ich jetzt auch aus ihrem Mund gehört habe bei der Recherche vorher, eine ganz klare Differenz. Also dieses westdeutsche Deutschland, mit dem hat sie eben eigentlich nichts zu tun, was ich erstaunlich finde. Also, ne? Weil ich meine, als Mainzerin in Ost-Berlin zu leben.
Aber unfreiwillig. Sie hat Bittbriefe geschrieben nach Mainz und an ihre Oberin, also ihre DDR-Oberin, rüber zu dürfen, nochmal Mainz zu sehen. Es hat nicht geklappt
Okay.
bis zu ihrem Tod. Sie hatte eine riesen Sehnsucht nach ihrem Heimatort. Und die Wolf, die durfte ja reisen, die hat dann ab und zu mal Bilder mitgeschickt oder ist dann zu Orten gegangen in Mainz und hat beschrieben, wie es dort ist, um der Seegers irgendwie was von ihrem Heimatort zu vermitteln, wo sie nicht mehr hinreisen durfte. Andersrum gab es immer mal wieder Delegierte der Mainzer Stadt, die sie dann zu den runden Geburtstagen in Ost-Berlin besucht haben. Ja. Aber der Bruch war halt gegenüber dem System, nicht gegenüber den Leuten, der Landschaft, der Region, wo sie herkommt. Da hatte sie zeitlebens eine riesen Sehnsucht hin.
Aber entschieden hat sie sich quasi für den 1945 noch recht hoffnungsvollen Teil des neuen Deutschlands, das ja auch so sich selbst so bezeichnet hat. Der Weg sozusagen in eine kommunistische Welt, erstmal im Kleinversuch, hinter dem dann kommenden eisernen Vorhang. Und damit einher geht etwas, was im Nachgang in der Rezeption immer dazu geführt hat, dass die Leute gesagt haben, naja, danach kam ja gar nicht mehr so richtig viel. Also Literatur ist da nicht mehr entstanden, welche von Rang. Was erstaunlich ist, weil ich muss zugeben, ich kenne da auch nichts. Ich habe ein Buch hier im Regal, das heißt Überfahrt, da habe ich noch nicht reingeguckt, was aber nicht eine grundsätzliche Ablehnung ist, sondern einfach, mir ist es auch nicht so richtig begegnet, was sie geschrieben hat. Ich kann es also nicht einschätzen, ob das wahr ist, ob tatsächlich aus der Literatur nicht viel rauszuholen ist, die sie in der DDR geschrieben hat, wenn man die Romane nimmt.
Ja, also mir ist das Urteil auch begegnet. Dann geht es mir generell ist irgendwie alles unter dem politischen Vorbehalt. Danach kam ja gar nichts mehr, war ja in der DDR und für die DDR. Und dann sagen sie manchmal noch, ja, die Romane sind schrecklich. Bei den Erzählungen gibt es schon richtig Meisterstücke noch drin. Mal so, aber alles unter einem Vorbehalt. Man muss ja sagen, woran sie bemessen wird, sind ja die großen Exilromane. Sie, also Transit und das Siebte Kreuz kennen ja überhaupt als die Exilromane. Ja, da ist ja lange nichts und dann kommt sowas wie Der Vulkan oder Mephisto oder so von Klaus Mann. Aber das ist schon irgendwie eine Messlatte. Wie soll man dem noch gerecht werden? Ja, quasi. Also daran wird sie halt bemessen, an dieser speziellen politischen Situation, an dieser Exilsituation und diesen sehr außergewöhnlichen Karrieren dieser zwei Bücher, also gerade des Siebten Kreuzes. Da fällt natürlich alles ab dagegen. Also muss man gar nicht, also das ist natürlich schwierig, da ranzukommen. Das andere ist der politische Vorbehalt. Und da würde ich schon mal sagen, naja, die hat sich da nicht geändert, die Segers. Die ist ziemlich konsequent geblieben. Also das, wofür man sie jetzt, wie sagt man, tadelt, das findet man auch schon seit Ausflug der Fischer von Santa Barbara etc. Ja. Es ist die Parteinahme für die Menschen, für das, was ihre unmittelbaren Bedürfnisse sind, ihre vorpolitischen Bedürfnisse und Sehnsüchte und Wünsche und Liebe und so weiter. Und die Frage, gibt es ein gesellschaftliches, politisches System, was dem am nächsten kommt? Und dann gibt es die praktische Option, dass ein Land antritt, wo sie reinliest, ja, ach, dafür ist es gut. Dann ist doch logisch, dass sie dann dahin zieht und dass sie dann für, jedenfalls so wie sie die DDR verstanden hat, in dem Sinne weiter schreibt. Insofern passt es eigentlich ziemlich gut und ist eigentlich gar kein Bruch zu dem, was sie bis dahin geschrieben hat. Dass jetzt das davor im, vielleicht im moralischen und metaphysischen oder so noch ist, ja, sowas wie die Hoffnung auf ein Land, jetzt eine praktische Wirklichkeit kriegt und das witzigerweise eine Wirklichkeit ist, die auch noch der Systemfeind ist zum Besten. Ja, das ist eigentlich der einzige Grund, warum auf einmal die Literatur nicht mehr als genauso gut oder anders, komplett anders beurteilt wird. Weil eigentlich ist sie bis ans Lebensende konsequent bei der Sache, nämlich die Wirklichkeit zu befragen, was ist hier abzulauschen an Auskunft, was ein gerechtes politisches System ist. So wenn man Kardinalseinwand gegen dieses Urteil, was so qualitativ tut, ja, danach ist nichts mehr passiert. Oder das ist halt kein Rang mehr. Also was soll der Rang sein? Ja, hat sie dann Bruch? Sie macht eigentlich weiter und natürlich an der Messlatte von Siebten Kreuz, was soll da noch kommen? Also es ist quasi nicht zu überbieten nach einem wirklich Welterfolg. Ja, soll sie Universum gelesen werden oder so? Also ist dann merkwürdig, ja. Was ich so kenne, ich kenne halt Erzählungen, ist schon in der ersten Zeit sowas wie, was ist Sabotage, was ist die Entnazifizierung, was ist Wiederaufbau, schon sind so Themen. Meines Wissens nach aber kein Bruch, also nicht, dass sie jetzt auf einmal eine komplett andere Schreibe hat. Also das ist schon immer die Frage, ist der Mensch da bei sich in der Art, in der Weise, wie er es macht? Kann man einem Nazi verzeihen, dass er immer Nazi war, aber jetzt, wenn er redlich wird und er ist darin glaubwürdig, kann man seinen Wandel zum Kommunismus ernst nehmen? Ist der mehr als nur ein Lippenbekenntnis und so? Man merkt, die ist immer noch ziemlich dicht an den Leuten dran und fragt dann nicht von oben herab oder schematisch, sondern prüft, natürlich in der Literatur, was taugen persönliche Wandlungen. Was sind die Gründe, warum Leute mitmachen beim Aufbau? Was bewegt Leute da zu bleiben oder was sollte Leute bewegen, da zu bleiben in einem Teil Deutschlands, was auf jeden Fall das Härtere war in den ersten Jahrzehnten? Wofür stehen die schlechteren Lebensverhältnisse? Slash, naja, sie stehen vielleicht für schwerere, aber für die legitimere Art und Weise zu leben oder so. Da bewegt sie sich weiter rum. Und was ich eher noch beobachte, das ist keine große Beobachtung, was wichtig ist, dass sie seit dem Exil immer wieder sich abarbeitet an an Südamerika. Also sie hat nach und nach ihre Exilstoffe, die sie dort gesammelt hat, weiter aufgearbeitet und hat dann quasi bis zu ihrem Tod ihre letzte Veröffentlichung zum Beispiel sind ja die drei Frauen aus Haiti, also eine kleine Erzählungsband mit drei kleinen Erzählungen über drei Frauenfiguren aus der Karibik. Daran arbeitet sie sich halt ab und hat dann kontinuierlich Veröffentlichungen zu dem Themenkreis Mexiko, Martinique, Haiti und so weiter, Kuba.
Ist das dann vielleicht Ihr Eskapismus?
Ja, vielleicht, ja, vielleicht kann sein. Ja, also es geht da nicht um DDR-Wirklichkeit, das stimmt.
Weil, was ich mich gefragt habe, sie ist sensibel, ne? Sie hat viel gesehen. Sie ist aus den 20er, 30er, 40er Jahren quasi heil rausgekommen und steht vor der Hoffnung, dass dieser Versuch die Menschheit dahin bringt, wo sie will, nämlich niemand beutet den anderen aus. Und alle leben in Frieden. So ganz naiv, so fast so naiv, sagt sie es auch selber in dem einen Interview.
Ja, ich meine,
Und dann sieht sie
aber unter
aber,
uns sind
was
doch tolle
passiert.
Ziele. Das sind nicht ganz.
Ja, nee, keine Frage. Also das klingt bloß recht kindlich, wenn ich das so sage. Und trotzdem sieht sie ja, was sozusagen wird aus diesem Versuch. Und sie ist relativ nah dran. Also sie sieht, wie Kolleginnen verfolgt werden, wie die Zensur greift und wie Leute dann das Land auch verlassen, die eigentlich ja mit der Idee sehr viel angefangen haben und versucht haben, es mitzugestalten. Und sie sitzt mittendrin und guckt zu und hält ihren Mund.
Das ist ja ein schwieriges Kapitel und dann ist man immer so auf Sekundärquellen angewiesen, weil sie selbst schreibt, äußert sich dazu ja nicht. Ne? Und wenn hinter verschlossenen Türen. Es ist bekannt, dass sie sich nicht öffentlich gegen die DDR gestellt hat. Das ist bekannt. Und dafür wird immer gemutmaßt, der intern hätte sie es auch nicht getan. Das muss man differenziert betrachten. Also ihre Loyalität galt der DDR. Das ist unbenommen. Sie selbst hat darin aber immer in einem Dilemma gelebt und jetzt nochmal einen Blick in diese Christa-Wolf-Briefe rein, wird das total deutlich. Sie kriegt schon mit, dass der Stalinismus eine große Scheiße ist. Sie kriegt schon mit, dass es eine Verfolgung gibt. Sie ringt aber darum, das, wofür die DDR ja ideologisch noch steht, nämlich für die bessere Welt aufzukündigen und sagt, ja, das ist jetzt gerade die Situation, man muss halt irgendwie vorwärts kommen, man kann nicht brechen, man muss jetzt praktisch mit den Sachen umgehen. Und ja, das ist halt diese leise Art, die sie auch in der Literatur hat. Ja, da gibt es dann Schriftstellerverbandstreffen mit dem Ulbricht über den sozialistischen Expressionismus und man solle Klassiker machen, wie Egmont oder den Faust und alle klatschen und die Segers meldet sich und sagt ganz leise, naja, Egmont mag sein, aber bei Faust, was ist jetzt mit Mephisto? Soll man den jetzt rausschmeißen oder was? Also es ist halt ihre Art dazu, das hört sich so blöd an, aber zu intervenieren, das zu relativieren, was gefordert wird, und ihren eigenen Stiefel durchzuziehen. Das hat sie gemacht. Und auch bei Biermann wird immer gesagt, wird, die hat sich nicht geäußert. Sie war halt mit sich total im Zwist. Ja, äußert man sich öffentlich so, dass man kann das missverstanden werden als Entzug der Parteinahme für die DDR. Das wollte sie nicht. Sie wollte halt schon das Projekt halt besser machen, aber das Projekt wollte sie nicht aufkündigen. Und da hatte sie Sorge, dass das missverstanden wird, dass es falsche Signale gibt. Und diese Wolf-Segers-Briefwechsel, der zeigt, dass sie über Wochen nicht schlafen kann. Also man muss wissen, ne, es gab ja, Biermann wurde ausgebürgert, wurde nicht zurückgelassen in die DDR nach einem Konzerttour in Frankfurt und so weiter. Es gab ein großes Aufbegehren, Leute haben sich öffentlich geäußert, unter anderem die Wolf. Diese Petition wurde zuerst den westlichen Medien zugespielt, damit die Ostdeutschen das auf jeden Fall veröffentlichen, weil andersrum wäre es nicht gegangen. Die Segers, also die Wolf geht zu Segers, gibt ihr den Brief und die ist total zermürbt. Die sagt, Christa, was hast du da gemacht? Das ist doch jetzt ganz schlecht. Ja, und über Wochen krankt wirklich diese Frau daran. Und muss man sagen, sie ist da nicht kaltschnäuzig, ne? Sie sieht beide Positionen, sonst würde sie sich nicht aufreiben. Ja, sie sieht einerseits, da gibt es ein Problem, aber andererseits, so kann man damit nicht umgehen in der DDR. Und da ist sie, man merkt im Privaten oder in hinter verschlossenen Türen, eine Frau, die überhaupt nicht ihren Segen gegeben hat zur DDR, aber irgendwie einen sehr problematischen Umgang mit ihr gesucht hat. Ja, mehr kann man dazu gar nicht sagen, weil öffentlich hat sie sich dazu nicht geäußert und jetzt gibt es ein paar Ansatzpunkte in diesen privaten Texten, dass man merkt, dass die nicht zufrieden war. Die war auch mit der SU nicht zufrieden. Ja, also sie ist da irgendwie zu Besuch. Das hat die, so in einem Tagebuch von der Wolf ist das so witzig, da geht sie mit ihr gemeinsam durch den Kreml und dann kommt die Wolf und sagt, boah, das sind aber sozialistische Verhältnisse. Die Klos sind die aus Mahagoni. Ja, was soll denn das? Und dann geht sie in ein Kaufhaus, sie stromert immer ganz alleine durch Moskau und überall, wo sie ist und kommt viel zu spät zu den öffentlichen, zu den politischen Veranstaltungen und dann sagt sie zu Christa, ey, sag mal, hier gibt's Blusen. Hat Marx, als er den Materialismus der Kommunisten kritisiert, also der unserer künftigen Leute kritisiert hat, hat er das gemeint, dass man so viele Blusen herstellt, dass man sie nie tragen könnte? Ja, und dann hat sie es aber allemal als Frage formuliert, aber das merkt man schon, da ist ein wacher Geist unterwegs, der irgendwie feststellt, irgendwie läuft was merkwürdig, ja. Dass im Realsozialismus kein Kommunismus gemacht wird, sondern irgendwie eine Bedürfnisbefriedigung, die sehr an kapitalistische Verhältnisse sich orientiert und so weiter. Also ja, diese beiden Seiten muss man sehen. Also ich will das überhaupt nicht bewerten, nur zu sagen, sie hat sich nicht öffentlich geäußert, also ist sie eine blinde Parteigängerin des Systems gewesen. Das ist zu einfach.
Seit wann sind Christa Wolf und Sie befreundet gewesen?
Na, genau das Moment der Freundschaft weiß ich nicht. Also auf jeden Fall.
Beziehungsweise wann haben Sie diesen Austausch gehabt?
Na, die Wolf war ja zu Anfang an nicht unbedingt Schriftstellerin, sondern als Redakteurin und als Literaturwissenschaftlerin unterwegs, ne, für das NDL, also Neudeutsche Literatur, diese eine dieser zwei großen Literaturzeitschriften der DDR. Und da war sie eine Abgeordnete, die zum Beispiel auf einer Moskau-Reise mit dabei war, wo die Segers auch mit dabei waren. Und da haben sie sich halt unterhalten. Und die Wolf hat auch Lesereisen der Segers mit begleitet. Und in diesem Briefwechsel ist der erste Brief aus den 50er Jahren, glaube ich. Und das ist ein ganz spannender, ist ein ganz spannender, ist wie ausgedacht. Von 1960 ist der erste Brief, weil die Wolf der Segers mitteilt, dass da so ein Funktionär eigentlich die Segers sprechen wollte, sie aber nicht greifen konnte, weil er ihr was Wichtiges sagen wollte, nämlich wie wichtig die Segers ihm wurde in Zeiten des Faschismus, weil er in der Gestapohaft war und nach um ein Buch gebeten hat und der Gestapo-Mensch dann mit einem Stapel Bücher kam und meinte, die Gefährten, das ist doch was Unpolitisches, es geht bestimmt um Wanderschaft und hat dem Gestapo-Inhaftierten dieses Segers-Buch gegeben, was dem Kommunisten in Haft total viel Kraft gegeben hat. Das ist quasi der Anfang dieser Briefkorrespondenz, die anfängt mit Liebe Genossin und ihre Genossin und so und dann endet am Ende sowas wie deine Nettie in Klammern Anna. Und so, also das gibt da eine Hinbewegung zu einer Nähe, zu einer Vertrautheit, zu einem kritischen Austausch auch. Und das hat sich über die Jahrzehnte eingespielt. Und auch die Segers mochte ja sehr den geteilten Himmel. Ich habe jetzt noch mal reingeguckt, warum eigentlich. Und ich lese den Prolog und das ist alles klar. Das ist total segerisch quasi. Ja, auch die Wolf schreibt da vom großen Batzen Leben, den man leben muss. Und das ginge halt nur in der DDR. Ja, also da auch sehr vage, sehr vorpolitisch und das ist ja auch die Blickweise von der Segers, ne, zu fragen, was ist denn das Leben, was wollen die Leute und welches System kommt dem wohl am nächsten? Und das ist den Blick, den auch die Wolf in ihrem großen Roman der 60er Jahre, den geteilten Himmel, da
Also
mit dabei.
unverbittert, unzynisch, unironisch. Ja, eine interessante Art und Weise des Ausdruckes.
Was ich total schade finde, dass die Briefe nur in so einer Edelausgabe als Teil der Gesamtausgabe zugänglich sind. Weil die fand ich den also wirklich total krass. Weil man, also der Reich Ranitzky, der darüber wettert, dass diese Frau ja nie Geldprobleme hatte, ja, und so im Exil, sie weiß doch gar nicht, wovon sie redet. Wenn man diese Exilbriefe liest, das sind Bettelbriefe teilweise, ja, weil sie das Schulgeld der Kinder nicht bezahlen kann in Mexiko, weil sie nicht weiß, wie sie ihre Miete zahlen sollen in Frankreich. Man kriegt ja richtig die Härten mit. Des Exiliums. Also von der Seite ist es literaturgeschichtlich ein total spannender Korpus. Wo ich sagen würde, wenn man den zu greifen kriegt, soll man den unbedingt lesen. Das liest sich nicht auch nur wie ein Krimi, sondern gibt eine Einsicht in den Leben hinter den Büchern. Ja? Und nicht ohne Grund hat sie ein Pseudonym gewählt. Ja? Also sie will einfach nicht biografisch gelesen werden. Ja? Das vergessen ja auch viele, dass das ja ein Pseudonym ist, diese Anna Segers. Dass aber dahinter noch mal ein ganz eigener Roman stattfindet, der einem manchmal die Tränen in die Augen treibt. Ja, das wird vergessen oder das weiß man nicht. Und es ist dann gerade spannend zu sehen, wie strikt sie das trennt zu ihren literarischen Stoffen und Themen, die sie abarbeitet. Ist ja nur ein Text, der stark autobiografisch ist. Das ist dieser Ausflug der toten Mädchen. Das ist die einzige Erzählung, wo eine Ich-Erzählerin auftritt, die weiblich ist. Und der Rest ist tatsächlich in einem anderen Zweck untergeordnet, nicht eine Bühne ihrer eigenen biografischen Vorlieben, ja, wie oft Schriftstellerei verstanden wird, sondern einen politischen Zweck, einen sozialen Zweck untergeordnet.